müssen wir noch das Mikrofon vielleicht haben. Ich meine, ich schaffe es auch so normalerweise, etwas zu sagen. Haben wir es jetzt? Ist es an? Jawohl. Gut, danke schön. Sie können mich alle verstehen. Ich muss zugeben, als wir darüber sprachen vor einem Jahr in der S-Bahn zwischen Harburg-Rathaus und Harburg, da fand ich die Idee ganz reizvoll, mit einer Lesung zur Mathematik vielleicht Leute anzusprechen, die sonst also nicht so sehr viel mit Mathematik zu tun haben wollen oder nicht haben normalerweise. Wenn man bei anderen Lesungen oder sonstigen mathematikarmen Zusammenkünften mit Leuten begegnet, dann machen sie den Horror-Mathematiker, der so ziemlich stark in Deutschland um sich greift, an unverständlichen Zeichenformeln und Diagrammen fest und sowas kann ich ja nicht machen. Aber ich stelle mir fest, ich bin auch ein bisschen hilflos, weil mir fehlt mein Gehirn, sprich mein Rechner, nicht mit bunten Bildern, und an dem man dann also wirklich was festmachen kann. Und bei den Vorbereitungen habe ich festgestellt, dass wir damals gleich zwei Fehler gemacht haben. Erstens kommen in Mathematik aus gutem Grund viele Zeichen und Formeln vor, bei denen wir sehr praktisch sind. Sie helfen bei der Konzentration der Gedanken. Wenn Sie also sagen, 3 plus 3 ist 4, gibt es da ganz kurze Formeln dafür. Und wenn Sie das ausführlich hinschreiben mit Buchstaben, dann sind Sie bei insgesamt 28 Buchstaben allein. Also Mathematik hat schon was für sich, die Formeln. Und ohne Formeln, jetzt Mathematik zu zeigen, ist Zeigen von Mathematik ohne Mathematik. Und die zweite gemeinsame Annahme, dass vielleicht Personen kämen, die ja nicht so viel mit Mathematik zu tun haben, hat zur Hälfte zu tun und hat zur Hälfte zugetroffen. Nicht? Also es sind auch welche da, die durchaus Mathematik können. Und nur ist die Frage, wie gehen wir vor? Machen wir jetzt Lerngruppen? Nicht? Also ich gebe ein paar Bücher aus, mache mal eine Stillphase und diskutieren dann anschließend? Wahrscheinlich nicht. Also gut, also vielen Dank, dass Sie gekommen sind, dass wir so nicht ganz alleine zusammen hier stehen. Und nachdem eine Veranstaltung im ZDF gerade zu lesen, also eingestampft worden ist, könnte man ja sich vorstellen, dass wir hier sowas Alternatives machen, Vorstellungen von Büchern mit Mathematikausrichtung, da draußen liegen also eine ganze Menge. Ich habe hier auch einen ganzen Haufen stehen. Das gefiel mir aber nicht ganz so sehr. Ich möchte doch also mit dieser Lesung irgendwie ein Ziel verfolgen und zum Schluss irgendwas rauskriegen. Und ich würde ganz gern denjenigen, die Mathematik können, was sie über Mathematik noch sagen, was sie vielleicht noch nicht gewusst haben oder sich noch nicht überlegt haben. Und den anderen würde ich ganz gerne sagen, dass Mathematik doch ganz lustig ist und dass man mit Mathematik viel machen kann und dass wir viel mehr Mathematik machen müssen natürlich. Ich könnte jetzt ganz einfach hingehen und das Buch nehmen und daraus vorlesen. Also ich habe hier eine Menge Bücher, auch aus einigen lese ich auch vor. Und könnte das Mathe-Gen heißt das. Also kein besonders schöner Titel. Nicht? Hört sich so, nee, also ist auch DNS vorne drauf, also oder ja, also sehr schön, aber ich will das nicht machen, denn Herr Habke hat Sie auf das Programm draufschreiben lassen, unterhaltsam. Und das Ganze ist, ja, es wird unterhaltsam, wenn man die ersten 200 Seiten hinter sich hat und so weiter. Und das Ganze dann komprimiert. Sie sehen auch, wir haben viele Stellen hier. Ich nehme das mal nicht. Und ich werde Herrn Devlin heißt der Autor, also hat sehr viele sehr schöne Bücher geschrieben, liegen auch draußen, nur straff referieren und versuchen, meinen eigenen Weg zu gehen. Was ich am Ende angesprochen haben möchte, sind 5 Punkte, die alle so etwas, ja, mag sein, dass Ihnen das ein bisschen unbescheiden klingt, was da kommt, was ich gerne sagen möchte. Erstens, A, Mathematik ist durch mehrfache Abstraktion destilliertes Weltwissen. So, also mit anderen Worten, so, dass, ja, der pure Alkohol des Wissens, ja, Mathematik, ganz destilliert. B, um daran zu kommen, es praktizieren alle Lebewesen instant angewandte Mathematik. Das heißt also, alle Lebewesen machen eigentlich Mathematik, Menschen auch. Mathematikfähigkeit C ist Sprachfähigkeit und damit gibt es für niemanden und jeden keine Ausrede. Es gibt keine Ausrede, Mathematik nicht zu können, es gibt nur Faulheit. Mathematik ist nicht leicht, sondern Mathematik ist schwer, weil Mathematik anstrengend ist. Aber sie bringt weiter, weil die Mathematik nach der Sprache eine Evolutionsstufe weiter ist, finde ich. Das ist jetzt natürlich vielleicht sehr angemessen. Und womit ich schon für die TU habe ich jahrelang durch die Schulen tingeln. Mathematik ist anders, als wir in der Schule zu wissen meinen, nicht etwas für Sonderlinge und Spinner, sondern für jede und jeden mit Vorteil einsetzbar. Wir befinden uns in dieser technisch geprägten Welttechnischen Universität, nicht nur im Jahr, sondern im Jahrhundert der Mathematik, in dem wir alle mit und von der Mathematik leben. Die positive praktische Bedeutung der Mathematik wird zukünftig immer stärker werden, vorausgesetzt, dass wir uns nicht versehentlich mit der Mathematik auslöschen alle, was zugegebenerweise leicht geschehen kann. Denken Sie an Atomkraft, denken Sie an CO2, denken Sie an Methan, denken Sie an alles Mögliche, was wir machen. Und tatsächlich sollten wir aber aus dem Grunde, aus beiden Gründen, erstens, dass sie wichtig ist in der Technik und zweitens, dass sie gefährlich ist, alle viel mehr über Mathematik wissen und es nicht den Leuten überlassen, die Politik machen, die Mathematik komisch einzusetzen. So, statt sie durch Vorlesen von Artikeln wie Was ist Mathematik da draußen oder Ach, wie schön ist Panama oder Ach, wie schön ist Mathematik, und da stehen gute auch hier in diesem Sinne, kann ich nur empfehlen, Pi und Co. ist gerade rausgekommen, wollte ich auch daraus vorlesen, möchte ich einen ganz anderen Weg gehen und Ihnen nachher was Komisches vorlesen, aus Bruder Bär zum Beispiel. Und anfangen bei B, bei der Biologie. Wie Sie wissen, ist der Lauf der Dinge dadurch gekennzeichnet, im Mittel, dass alles unordentlicher wird. Also alle, die hier studiert haben, Thermodynamik gemacht, nicht? Das sagt uns die Thermodynamik, alles wird unordentlicher, die Welt verfällt und nimmt immer weniger geordnete Zustände ein. Damit beziehe ich mich ausnahmsweise mal nicht auf Politik, obwohl ich das auch in den Vorlesungen gerne tue und wir momentan jede Menge Anlass dazu hätten. Unser Zimmer wird immer unaufgeräumter. Die Sonne verbrennt den Wasserstoff, wir verbrennen fossile Energieträger, es gibt keinen Weg zurück, die Welt verfällt. Leben behauptet sich gegen den Verfall. Früher räumte das Leben gestalt meiner Mutter manchmal mein Zimmer auf. Alle, die mich kennen und mein Zimmer kennen, sehen, dass bei mir die Entropie immer besonders heftig zuschlägt. Leben ist Speichern und Verwenden von Informationen darüber, wie man gegen die Zerfallstendenzen der Natur durch Ausnutzen des Verfalls eigene Struktur aufbaut und erhält und diese Fähigkeiten an Veränderungen der Natur anpasst. Würde sich das komplizierter aus. An, man kann es etwas drastisch erklären. Wir verwandeln, drastisch gesehen, um uns aufzubauen und erhalten leckere Entrecote im Teigmantel an Orangenschaum mit Adicovert in ziemlich unansehnliche Materie und jede Menge CO2. Gut, zur weiteren Beleuchtung von Leben möchte ich jetzt also nicht mehr weiter selber was erzählen, sondern aus einem meiner aktuellen Lieblingsbücher vorlesen, kann ich also nur ganz stark empfehlen. Oder Bill Bryson, eine kurze Geschichte von fast allem, ist also sehr schönes Buch. Der Bill Bryson ist an und sich gar kein Naturwissenschaftler, sondern der ist Journalist und hat viele, viele, viele schöne Bücher geschrieben, insbesondere Reiseerzählungen. Sein Durchbruch war Reif für die Insel, indem er eine Liebeserklärung an England schreibt. Er ist nicht Engländer, sondern Amerikaner und später nach England, nach Amerika zurückgegangen, hat darüber dann geschrieben, wie sich jemand in Amerika fühlt, der aus England zurückkommt und nicht mehr weiß, wie Dübel auf Amerikanisch heißen. Man kriegt also nichts in Amerika, weil er lange weg war. Und irgendwann hat er sich, glaube ich mal, also so viel zusammengeschrieben, dass er Zeit hatte, seinen Traum zu erfüllen, sich 4 Jahre freigenommen und gesagt, ich verstehe überhaupt nichts von Naturwissenschaften und ich gehe jetzt durch die ganze Welt und frage alle Spezialisten, nicht, was eigentlich mit den Naturwissenschaften los ist. Und da hat es jetzt also hier wirklich eine kleine Geschichte von fast allem geschrieben, das ist also wunderbar verständlich und auch für Mathematiker und auch für Leute von Fach gut lesbar. Und da möchte ich das 22. Kapitel anfangen und etwas über Flechten vorlesen, also über Leben. Aus der Sicht des Menschen betrachtet und alles andere wäre für uns natürlich schwierig, ist Leben etwas Seltsames. Zuerst konnte es nicht schnell genug in Gang kommen und dann, nachdem es einmal angefangen hatte, hat es mit weiteren Entwicklungen offenbar keine Eile. Nehmen wir zum Beispiel die Flechten. Sie gehören unter allen Lebewesen, die man mit bloßem Auge sehen kann, sicher zu den widerstandsfähigsten, aber gleichzeitig haben sie auch keinerlei Ehrgeiz. Sie wachsen still vergnügt auf einem sonnigen Friedhof. Insbesondere gedeihen sie aber unter Umweltbedingungen, die kein anderes Lebewesen aushalten würde, auf windigen Berggipfeln oder in der Einöde der Arktis, überall da, wo es eigentlich nur Steine, Regen und Kälte gibt, aber so gut wie keine Konkurrenz. In Regionen der Antarktis, wo praktisch nichts anderes wächst, findet man riesige Flächen voller Flechten, insgesamt 400 Formen, die sich beharrlich an jeden windumtosten Felsblock festklammern. Wie sie das schaffen, war lange Zeit nicht klar. Da Flechten auf nacktem Fels wachsen, ohne dass eine Nährstoffquelle oder die Produktion von Samen zu erkennen wären, glaubten viele, auch gebildete Menschen, sie seien Steine, die gerade im Begriff standen, zu Pflanzen zu werden. Ganz von selbst wird anorganischer Stein zu einer lebendigen Pflanze, jubelte ein gewisser Dr. Homschuch im Jahre 1819. Bei näherer Untersuchung stellte sich heraus, dass Flechten zwar nichts Magisches an sich haben, aber sehr interessant sind. Sie stellen in Wirklichkeit eine Verbindung aus Pilzen und Algen dar. Der Pilz scheidet Säuren aus, welche die Gesteinsoberfläche auflösen und Mineralstoffe freisetzen. Diese werden dann von der Alge zu so vielen Nährstoffen umgesetzt, dass sie für beide Partner ausreichen. Es ist kein übermäßig aufregendes Arrangement, aber ganz offensichtlich ein sehr erfolgreiches. Auf der Erde leben mehr als 20.000 Flechtenarten. Wie die meisten Lebewesen, die unter unwirtlichen Bedingungen gedeihen, so wachsen auch die Flechten sehr langsam. Häufig dauert es mehr als ein halbes Jahrhundert, bis sie die Ausmaße eines Hemdenknopfes erreicht haben. sind sie so groß wie ein Essteller, liegt ihr Alter nach Angaben von David Attenborough im Bereich von Jahrhunderten oder sogar von Jahrtausenden. Es ist kaum das, was man sich unter einem erfüllten Dasein vorstellt. Attenborough meint dazu, sie existieren einfach und sind der Beweis für die Tatsache, dass Leben selbst auf niedrigstem Niveau einfach stattfindet, nur um seiner selbst willen. Diesen Gedanken, dass das Leben einfach nur da ist, übersieht man nur allzu leicht. Als Menschen neigen wir zu der Vorstellung, jedes Leben müsse einen Sinn haben. Wir haben Pläne, Bestrebungen und Sehnsüchte. Wir wollen die betäubende Existenz, mit der wir ausgestattet sind, ständig zu unserem Vorteil nutzen. Aber das bedeutet das Leben für eine Flechte. Und dennoch ist ihr Impuls zu existieren, zu sein, genauso stark wie unser. Man kann sogar behaupten, noch stärker. Würde mir jemand sagen, dass ich viele Jahrzehnte als pelziges Gewächs auf einem Stein im Wald zubringen sollte, ich glaube, ich würde den Willen zum Weiterleben verlieren. Flechten verlieren ihn nicht. Wie praktisch alle Lebewesen erdulden sie sämtliche Unannehmlichkeiten und Verletzungen, wenn sie dafür einen kurzen Augenblick des weiteren Daseins gewinnen. Das Leben will, kurz gesagt, einfach nur sein. Aber, und das ist das Interessante dabei, es will nicht besonders viel mehr sein. Gut, Leben ist, und das wollte ich damit irgendwie zeigen, oder jedenfalls andeuten, Leben ist Speichern und Verwenden von Informationen darüber, wie man gegen die Zerfallstendenzen der Natur durch geschicktes Nutzen des Verfalls eigene Struktur aufbaut und erhält und diese Fähigkeiten an die Veränderung der Natur anpasst. Gespeichert wie die Erfahrung in DNS, das sind alle aus der Schule, Desoxyribonukleinsäure, wenn man ganz stolz ist, dass man es da konnte. Durch Mutation und Auswahl kommt lebendiges Wissen in die Welt.